geschwärzte Corona-Verträge, ein Bundesrat, der sich heimlich mit dem damaligen CS-Präsidenten trifft oder fehlende Protokoll zu einem Bewerbungsverfahren für eine Führungsposition in einem Bundesamt. Ohne die Arbeit von Journalisten wären diese Skandale nie aufgedeckt worden. Möglich machen so Geschichten nicht nur investigative Recherchen, sondern auch das geltende Öffentlichkeitsprinzip. Doch genau das Prinzip wird jetzt von der Bundesverwaltung systematisch untergraben. Wie das möglich ist und warum das ein Angriff ist auf den freien Journalismus, erfahrt ihr in dieser Folge. Pointiert, politisch und persönlich. Nebelspalterinnen, der Podcast mit Maria Rahel Cano und Camillote.
Nebelspalterinnen wird präsentiert von Andrea Fehr. Die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafair.ch.
Gami, bevor wir mit dieser Folge anfangen, haben wir ja auch noch ein paar gute Neuigkeiten.
Ja, und zwar für all die, die Maria und mich mal live bei einer Aufnahme Nebelspalterinnen erleben, gibt es am Samstag, 9. November, die Chance. Wir dürfen, und das auch dank eurer unglaublichen Unterstützung in der Community, Teil sein vom Swiss Podcast Festival in Zürich. Anmelden könnt ihr euch gratis auf der Webseite. Den Link dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Und wir freuen uns auf euren Support und natürlich eure liebe Community auch persönlich kennenzulernen.
Jetzt aber zum Thema. Wir reden zuerst über einen Artikel, der in der NZZ am Sonntag erschienen ist, der uns überhaupt einen Anstoss gegeben hat für die heutige Folge. Gami, du hast da Details.
Die Frage ist, wie besetzt man ein hochkarätiges Amt in der Bundesverwaltung? Genau das hat die NZZ am Sonntag im Fall vom neuen Direktor vom Staatssekretariat für Migration wissen. Das kann aber das Justizdepartement von Beat Janz nicht beantworten. Es gibt nämlich kein Dokument dazu. Eingesetzt wurde ist zwar eine Findungskommission, die die Kandidaten in einem mehrstufigen, kompetitiven Selektionsverfahren unterzogen hat, doch man habe darauf verzichtet, die Resultate zu verschriftlichen. Grund dafür ist, dass der Bundesrat Beat Janz schon ab der zweiten Gesprächsrunde, der Diskussion und dem Entscheid persönlich dabei gewesen sei. Das Departement von Bundesrat Beat Janz verstoßt damit gegen eine Weisung vom Gesamtbundesrat. Und zwar, die schreibt explizit vor, dass das Prozedere eben von der Kandidatensuche schriftlich dokumentiert werden müsse.
Wieso ist es so wichtig, dass man den Entscheid protokolliert?
Es sprechen zwei Gründe dafür. Einerseits, es geht um eine der wichtigsten Stellen im Departement von Beat Janz. Also wir reden hier nicht über irgendjemanden in einem Sekretariat, sondern wirklich von einem Direktor Posten. Und gerade bei Personalentscheid ist es immer ein Ermessensentscheid. Das heisst, man vergleicht ja die unterschiedlichen Qualifikationen der Kandidaten miteinander, man diskutiert über die Eignung der Kandidaten und trifft dann auch aufgrund dieser Diskussion einen Entscheid. Und gerade bei so einem Ermessensentscheid ist der Anspruch auf Transparenz gross. Man muss nämlich nachvollziehen können, wie ist es zu dem Entscheid gekommen. Wenn man das also nicht protokolliert, ja, was passiert dann? Dann wird das Vertrauen, was Personalentscheid im Bundesrat anbelangt, verletzt. Jetzt das Zweite. Dadurch, dass man ja kein Protokoll führt oder keine geführt worden sind, kommt man dieser Transparenz nicht nahe. Das heisst, was schriftlich nicht existiert, kann ein Journalist auch ein Dokument nicht herausverlangen und damit eben seiner Pflicht als Überwachungsorgan nachkommen. Die Grundlage, dass wir als Journalisten ja überhaupt so Dokumente bekommen, wenn sie existieren, ist das Öffentlichkeitsgesetz. Und Maria, ich kenne dich so gut, dass ich weiss, dass du so eine Passion hast für das Medienrecht. Du auch immer, wenn wir einen Podcast machen, wo es um Medien geht, so ein Skript für einen holst mit Beispielen und Regeln und allem Möglichen drin. Und du auch Bescheid weisst über das Öffentlichkeitsgesetz. Erklär uns, was ist das?
Also, merci,
Gami, für das Kompliment. Und an dieser Stelle Props an Professor Franz Zeller, der das Skript hervorragend zusammengestellt hat. Ich habe Prüfung schon gehabt, es ist keine Schlimmerei.
Hast du bestanden?
Ja, bestanden.
Sehr gut.
Also, das Öffentlichkeitsgesetz vom Bund, kurz BGÖ, ist ein Jedermannsrecht. Das heisst, jede natürliche oder juristische Person, unabhängig von der Staatszugehörigkeit oder dem Wohnsitz, hat das Recht auf Zugang zu amtlichen Dokumenten der Bundesverwaltung.
Jetzt habe ich das Gefühl, dass wenn ich mich frage, von denen, die zuhören, wie viele wissen, dass sie das Öffentlichkeitsgesetz nutzen können, wäre das ganz vielen wahrscheinlich überhaupt nicht bewusst. Was man muss sagen, dass es das Öffentlichkeitsgesetz gibt, die Grundlage ist ja, dass wir ein Öffentlichkeitsprinzip haben in der Schweiz. Wieso ist das Prinzip so wichtig? Wieso braucht es das?
Ja, es hilft, das Grundrecht auf Informationsfreiheit umzusetzen. Also es ist eigentlich eine Grundlage auch für die Medienfreiheit schlussendlich. Und also der Bundesrat hat ja noch angeführt, dass die Verwaltungstransparenz stärkt das Vertrauen der Bevölkerung in seine Behörden. Die Idee ist dabei auch, dass durch eine offene, transparente Verwaltung auch, sagen wir mal, unbequeme staatliche Massnahmen von der Öffentlichkeit können nachvollzogen werden und in dem Sinn vielleicht auch besser umgesetzt werden. Die Erkenntnis ist aber in der Schweiz, die dringt nur mal langsam durch.
Das ist wie Demokratie, sie funktioniert langsam. Es hat auch einen Moment gebraucht für die Erkenntnis. Wieso?
Ja, das zeigt sich vor allem, wenn man anschaut, wie lange das ist gegangen, bis man zu dem Öffentlichkeitsgesetz gekommen ist. Also 24 Jahre hat der Prozess gedauert und es ist auch noch ein junges Gesetz. Man hat zwar bereits schon 1980 darüber diskutiert, also es hat mal eine Expertenkommission gegeben, aber erst 10 Jahre später ist man wirklich ernsthaft dem Prinzip nachgegangen. Und nach einem langen Vernehmlassungsverfahren, wo sich unter anderem Bundesneubetrieb, aber auch zum Beispiel die Schweizer Nationalbank oder diverse Wirtschaftsverbände kritisch geäussert haben, ist 2004 das Gesetz vom Parlament verabschiedet worden und 2006 ist es dann auch in Kraft getreten. Und die Bedenken waren vor allem, dass die Zusatzkosten, die ja entstehen, dadurch, dass man die Gesuche bearbeiten muss, die auch vom Bund übernommen werden.
Ich bin wie froh, wenn das die einzigen Bedenken sind und nicht irgendjemand gekommen ist und gesagt hat, nein, die Öffentlichkeit muss das nicht wissen.
Also das war schon ein Argument, dass man wie sagt, ja,
die müssen nicht alles wissen.
Nicht, sie müssen nicht alles wissen, aber sie geben die wichtigen Informationen, ja, muss ja die Verwaltung eh rausgeben. Und warum sollte es dann noch
mehr rausgeben?
Genau, einfach das, was sie wollen oder was sie wichtig empfinden.
Man kann ja doch davon reden, dass das Ganze ein Paradigmenwechsel war. Was hat sich seitdem verändert?
Also man redet von einem Paradigmenwechsel, weil man vom Prinzip von der Geheimhaltung mit Öffentlichkeitsvorbehalt gewechselt hat zu einem Öffentlichkeitsprinzip mit Geheimhaltungsvorbehalt.
Das ist immer so ein Vokabular, wo man leicht schlecht wird.
Ja, ja, aber es macht wirklich Sinn, weil jetzt sind sie, also jetzt ist die Verwaltung durch das Gesetz verpflichtet, die Gesuche zu prüfen und allenfalls eben Zugang zu einem amtlichen Dokument zu gewähren. Wichtig ist vielleicht noch, der Entscheid liegt nicht mehr allein hängt nicht mehr ab nur von den Interessen der Behörden, sondern kann auch rechtlich eingefordert werden.
Wie sieht es denn aus, das Öffentlichkeitsgesetz? Für wen gilt das? Und aus welchen Gründen darf zum Beispiel die Verwaltung auch Informationen zurückhalten?
Ich möchte jetzt wie nicht zu sehr in technische Details gehen, weil es gibt da verschiedene Graubereiche. Aber grundsätzlich kann man sagen, es gilt nicht für das Parlament und auch die Kommissionen nicht. Das Kommissionsgeheimnis gilt, aber auch nicht für die Regierung. Wir können ja leider nicht irgendwelche Bundesratssitzungen, irgendwelche Dokumente raus verlangen. Das ist alles geheim. Aber auch zum Beispiel für die Justiz, also Urteil, die sind sonst öffentlich, aber zum Beispiel Strafbefehl kann man nicht durch das BGÖ rausverlangen. Die Ausnahmeklauseln sind sehr allgemein definiert und die müssen auf jeden Einzelfall angewendet werden. Sie sind, also ich kann das auch kurz nennen, sie sind abschließend, aber wirklich, du wirst sehen, am Schluss, du findest immer einen Grund.
Es hat immer eine Ausnahme zum Nein sagen.
Also es sind die, die man etwas kennt. Also wenn zum Beispiel sich noch etwas in einem Meinungsbildungsprozess befindet oder ein Dokument, wie noch gar nicht fertig ist, dann müssen sie es nicht rausgeben. Wenn natürlich die innere oder äußere Sicherheit gefährdet werden kann oder außenpolitische Interessen oder internationale Beziehungen können gefährdet sein, müssen sie es auch nicht rausgeben. Das Gleiche gilt für wirtschaftliche Interessen. Das ist sehr breit gefasst. Aber allgemein, wenn zum Beispiel die Handlungsfähigkeit von der Behörde beeinträchtigt würde oder wenn es zum Beispiel eine Geheimsphäre betrifft, das heisst zum Beispiel die Privatsphäre von Dritten.
Jetzt, damit du und ich ja überhaupt zu diesen Dokumenten kommen oder auch ihr da aussen zu diesen Dokumenten kommen könntet, muss man ein Gesuch stellen. Jetzt, Maria, wie stellt man so ein Gesuch? Wie läuft das ab?
Als erstes kann man da verweisen wirklich auf die Webseite öffentlichkeitsgesetz.ch. Die haben dort Vorlagen spezifisch schon vorbereitet. Da kann man noch angeben, welche Behörde, welches Amt, und das wird dem alles geschrieben. Man kann das nur noch abschicken. Aber grundsätzlich ist es eigentlich formlos. Mhm. Man braucht aber Informationen, um zu wissen, welches Dokument, also dass man das Dokument kann identifizieren kann. Sonst sagen sie, wissen nicht, von was sie reden. Mhm. Und wenn das so wie, wenn der erste Schritt, also man hat das Gesuch jetzt eingereicht, dann muss die Behörde überprüfen, ob sie das Dokument herausgeben kann oder nicht. Gehen wir mal davon aus, sie will es nicht herausgeben. Mhm. Dann ist es so, dass sie das natürlich begründen muss, aber man kann von der Schlichtungsbehörde, also von EDUB. Und die muss nachher eine schriftliche Empfehlung geben, ob jetzt eben die Behörde das Dokument rausgeben oder nicht. Sagen wir auch, die findet, man muss es nicht rausgeben. Dann ist der letzte Schritt, was man noch machen kann, ist, man tut eine Verfügung verlangen vom EDUB und kann mit dieser Verfügung vor das Bundesverwaltungsgericht gehen. Also es ist vielleicht ein langer Prozess. Ich glaube, an vielen Orten hört es bei der Schlichtungsstelle beim EDUB auf.
EDUB.
Das ist übrigens, finde ich auch noch interessant, das EDUB hat wie zwei Hüte an, weil das ist ja auch also zuständig für den Datenschutz. Also man schaut, sie schauen grundsätzlich, dass nicht zu viel Preis gegeben wird und gleichzeitig haben sie die Aufsicht über die Verwaltung, dass sie das Öffentlichkeitsgesetz einhalten. Das finde ich so ein bisschen widersprüchlich, aber so eine Randbemerkung.
Wir haben am Anfang den Fall gehört von der NZZ am Sonntag. Und während der Recherche ist herausgekommen, und das hat ein Jurist von der Bundesverwaltung zugegeben, dass die Verwaltung, dass die verzichte aufgrund des Öffentlichkeitsprinzips bei gewissen Vorgängen absichtlich auf die Schriftlichkeit. Also es ist nicht «ups», sondern man verzichtet wirklich absichtlich drauf. Und das zeigt, dass man auch in der Bundesverwaltung sich offensichtlich Gedanken gemacht hat, wie man mit dem Öffentlichkeitsgesetz umgehen und man das kann umgehen.
Aber wir haben ja noch mit jemandem geredet, der das Öffentlichkeitsgesetz in- und auswendig kennt. Wir haben geredet mit dem Journalist Hans-Jürg Zumstein. Er ist Co-Präsident von der Webseite öffentlichkeitsgesetz.ch. Das ist die Webseite, die ich vorher erwähnt habe. Und sie setzt sich dort konsequent eben für die Umsetzung des Öffentlichkeitsgesetzes ein und geben den Medienschaffenden Anleitung, wie man so ein Gesuch zum Beispiel stellen kann. Er arbeitet seit 20 Jahren beim Schweizer Fernsehen und ist mehrmals für seine Recherchearbeit ausgezeichnet worden. Und wir wollten von ihm wissen, was er an dieser Vorgehensweise der Verwaltung so problematisch findet und wie man dieser Praxis Einhalt gebieten
könnte. Es ist erstens problematisch, weil das Transparenzgesetz verlangt, dass Bürgerinnen und Bürger einen Entscheid von Behörden müssen können nachvollziehbar. Für das braucht es Schriftlichkeit. Das ist quasi Voraussetzung, um das überhaupt nachvollziehen. Mit anderen Worten, die Praxis, die angeblich neue Praxis der Behörde ist nicht legal, sie verstößt gegen das Gesetz. Das zum Ersten. Und zweitens ist es doch sehr kurzsichtig, wenn man so handelt. Die Entscheidfindung nimmt nämlich Schaden. Man muss sich vorstellen, Ein Entscheid der Behörde, der passiert nicht von einem Tag auf den anderen. Das ist ein längerer Prozess, wo man vielleicht mal eine erste Abklärung macht. 2-3 Monate später gibt es eine weitere Abklärung in eine andere Richtung. Dann kommt wieder eine Abklärung in 3 Monate. Und man muss sich vorstellen, wenn man nach 6 Monaten muss sich erinnern können, was man mündlich vor 6 Monaten festgestellt hat, das ist extrem schwierig. Das ist eigentlich mit Irrtümern behaftet. Mit anderen Worten, die Qualität von Entscheidung, von einer Entscheidungsfindung von der Behörde nimmt extrem zu, wenn man Schriftlichkeit hat, wenn man eine gewisse Notiz hat, wo man sich orientieren kann und weiss, was man vor 6 Monaten oder vor 3 Monaten oder vor 2 Monaten eigentlich festgehalten hat. Das bezüglich Kurzsichtigkeit. Und es kommt noch dazu, Bundesbehörde hat eigentlich vielfach departementsübergreifende Abklärungen zu machen. Und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es da Departement vom anderen Departement nur mündlich orientiert werden will. Ich denke, schon von dem her ist die Praxis eigentlich zum Scheitern verurteilt, dass man nur noch mündliche Entscheide treffen will. Ich denke, das wird irgendwie früher oder später verschwinden. Es ist eigentlich im Prinzip ein Signal, wo man gegen, wenn man das sagt, man macht nur eine mündliche Entscheidung, Signal gegen die Öffentlichkeit, dass man eigentlich eine verdeckte Entscheidfindung machen will. Quasi eine Geheimniskrämerei, nicht mehr genau sagen, wieso und warum man zu solchen Entscheiden gekommen ist. Es ist so, dass für gewisse Entscheiden Schriftlichkeit Bedingung ist. Also schriftliche Unterlagen müssen da sein. Das ist einerseits, wie ich vorher gesagt habe, durch das Transparenzgesetz bedingt, also das Öffentlichkeitsgesetz. Die Verwaltung muss transparent sein, man muss ihr Handeln können nachvollziehen, alles andere, jede andere Praxis verstößt gegen das Gesetz. Aber es ist nicht nur wegen dem Publikum, wegen den Bürgerinnen und Bürgern, die müssen können nachvollziehen, wie es zu der Entscheidung gekommen ist, sondern es geht auch darum, dass die andere Kontrollbehörde, nämlich das Parlament, auch nachvollziehen kann, wie die Verwaltung zu dieser Entscheidung gekommen ist. Und für das braucht es Schriftlichkeit. Also, wenn man nur noch mündliche Entscheidungen treffen will, wenn man nur noch mündliche Sachen absprechen will, verstößt auch gegen die Aufsichtspflicht vom Parlament. Man tut die Aufsichtspflicht vom Parlament quasi aushebeln. Auch das ist nicht legal, auch das ist nicht erlaubt. Und es kommt auch noch dazu, eine solche Praxis ist ein extrem schlechtes Signal. Es ist ein Signal von Geheimniskrämerei, von Entscheiden im verschlossenen Stübli. Niemand soll können nachvollziehen, warum und wieso dass man das gemacht hat. Das ist eine Kulturfrage, eine Mentalitätsfrage. Und ich denke, Departementsvorsteherinnen und Vorsteher müssten eigentlich ihren Chefbeamten strikte Anweisung geben, dass man so sättige Praxis sofort unterbinden soll.
Gerade die Ausführungen, die wir jetzt gehört haben vom Hans-Jürg Zumstein, zeigt, wir sind irgendwo als Journalisten ja abhängig von der Verwaltung, dass sie das auch schriftlich festhalten und dass wir nachher auch die Dokumente herausverlangen können. Und das muss man sich eben wirklich mal vorstellen. Wir sind als Journalisten irgendwo auf die Verwaltung angewiesen. Was man aber kann sagen, und da reden wir sicher aus Erfahrung, wir haben einen Eindruck, dass es eben nicht ein Miteinander-Schaffen ist, sondern mehr auch ein Gegeneinander-Schaffen.
Ja, es gibt ja so Tipps und Tricks, wie dass man die Dokumente nicht rausgeben muss. Und so die typischen Sachen, die ich so schon erlebt habe, ist, entweder bekommt man so Wischiwaschi-Antworten, wo du eigentlich viel sagst, aber nichts sagst. Oder sie schwärzen dir einfach alles, was ein mega Aufwand ist. Das muss man sich auch mal vorstellen. Und also am Schluss hast du genau gleiche Informationen wie vorher. Oder sie tun einfach die Herausgabe, und das heisst, die Möglichkeit haben sie auch, einfach so lange rausschieben und dann geschwärzte Dokumente rausgeben. Und bis das dann mal die Dokumente definitiv draussen sind mit den wichtigen Informationen, die man wollte, dann interessiert es dann gar niemand mehr.
Gerade du hast ja Erfahrungen gemacht mit dem. In der Corona-Zeit hast du dich ja mit den Impfverträgen auseinandergesetzt und hast eigentlich nur schwarze Balken zurückbekommen.
Also ich habe es probiert. Dazumals hat man mir dann noch abgewimmelt. Ich glaube, mit der Begründung, dass es eben, weil die Verträge ja auch eben die Wirtschaft betreffen, in dem Sinn, dass man nicht preisgeben will, wie viel das man gezahlt hat. wahrscheinlich haben wir mehr gezahlt als andere Länder für die Impfdosen und wie viel das man bestellt hat. Das ist ja alles lang unter Verschluss gehalten worden mit der Begründung, dass das eben wirtschaftlich oder das noch nicht ganz abgeschlossen ist.
Ich meine, ich habe auch schon meine Erfahrungen gemacht mit der Verwaltung. Und es fängt ja schon dort an, dass wenn du anrufst, oder? Du rufst dort an.
Ist No-Go.
Ich meine, ich hasse schon Telefon. Aber die in der Verwaltung hassen Telefon noch mehr. Ich kenne niemanden, der Telefon so hasst wie die Verwaltung. Weil was passiert, wenn du anrufst und sagst, ich hätte jetzt gerne Antworten auf meine Fragen, heisst es, bitte stellen Sie Ihre Fragen schriftlich per E-Mail. Dann machst du das Ganze, setzt eine Frist, dann kommt irgendwie etwas mit, der Verantwortliche ist gerade momentan nicht da, es verzögert sich und logischerweise deine Deadline geht flöten. Ich habe wie so eine ganz spezielle Erfahrung gehabt, wo mal bei der Verwaltung etwas schief gelaufen ist. Und zwar habe ich einen Artikel geschrieben über Kriminalstatistik. Und was nicht dort drin ist, ist, dass man nicht sieht, wenn man ein Verbrechen anschaut, dass man sieht zum Beispiel Vergewaltigung, so viele Vorfälle hat es gegeben. Man sieht aber nicht von diesen Vorfällen, wer hat die tatsächlich begangen, also aufschlüsselig nach Nationalität. Dann habe ich das angefragt und wollte wissen, ob man die Zahlen herausgeben kann und wieso man die nicht herausgibt. Und habe eine Antwort bekommen von einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin, die sehr ausführlich geantwortet hat. Und ich glaube, das hätte nicht passieren sollen. Weil keine 15 Minuten später habe ich ein Mail bekommen von der Oberjuristin von dem Bundesamt, dass sie bitte darum bettet, dass wenn wir etwas aus dem E-Mail verwenden, dass wir ihnen den Artikel vorlegen, dass sie das absegnen können. Und ich habe denen geschrieben, das ist nicht journalistischer Standard, es war ganz klar gekennzeichnet als Medienanfrage. Nicht mein fucking Problem, wenn ihr das irgendwie intern nicht im Griff habt, wer was sagt. Aber ich muss schon sagen, das ist Seltenheit, dass so ein Lapsus passiert. In den meisten Fällen bekommst du eine vorgefertigte Antwort, die alle anderen Journalisten zu der gleichen Frage auch geschickt bekommen.
Es sieht so viel aus, dass eben du eigentlich nur an Informationen kommst, wenn irgendetwas schief geht.
Mhm.
Und ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass viele Journalisten Zeiten wechseln. Also wir nennen das so. Und das ist, wenn Journalisten, die lange Erfahrung haben, dann möchte natürlich auch die Verwaltung von dieser Erfahrung profitieren. Und dort ist der Gehalt natürlich ein bisschen besser als im Journalismus. Und der Job ist vielleicht ein bisschen sicherer. Und ich denke, wenn das Know-how verloren geht, oder noch schlimmer, es geht wirklich
auf Gegenseite.
Und es ist nicht mehr das Miteinander, es ist das Gegeneinander. Und so wissen die Leute, die bei dieser Kommunikationsstelle arbeiten, genau, wie es funktioniert und wie die Spiele geht.
Die Folge davon ist ja, dass gerade Journalisten eben ihre Wächter- oder Watchdog-Funktion so nur noch sehr erschwert können wahrnehmen. Weil wenn die Verwaltung sich systematisch ausdenkt, wie man Sachen nicht protokolliert, damit man nachher auch nichts rausgeben kann oder dich eben ins Leere laufen lässt, dich warten lässt und, dann weiss man, dass es im Endeffekt darauf geht, dass wir unsere Arbeit nicht machen können.
Der Herr Zumsten hat ja vorher geredet von der Überprüfungsfunktion des Parlaments. Aber wir haben eben die Überprüfungsfunktion auch. Und also wenn das BGÖ, also wenn man nicht mehr dokumentiert, dann ist es eigentlich das einzige Mittel zur Überprüfung von der Arbeit, ist dahin.
Es ist ja wirklich das. Ich meine, ich will zuhören, ich muss nicht das Gefühl haben, was redet die jetzt da über die Verwaltung und irgendwelche Protokolle, sondern es geht fundamental um Informationsfreiheit und die Aufgabe des Journalismus, dass wir eben die Verwaltung überprüfen. Und wenn sie Sachen nicht protokollieren und nicht dokumentieren, dann schwächt das den Journalismus, die vierte Gewalt wird geschwächt und die Verwaltung gewinnt noch viel mehr an Macht und kann machen, was sie will. Und wir haben keine Möglichkeiten, das zu überprüfen, weil was nicht niedergeschrieben ist, kann man auch nicht rausgeben.
Und das zeigt doch ein bisschen, dass wir im Journalismus uns ja oft so in einem juristischen Graubereich bewegen, weil, sorry, was wollen wir? Wir wollen Informationen, die geheim sind, dass das ist die grosse Story. Mhm. Wir wollen Sachen aufdecken. Das ist ja unsere Aufgabe. Und ja, wir sind darauf angewiesen. Ja, dass entweder so Leute, die in der Verwaltung arbeiten, irgendwelche Sachen ausplaudern oder dass uns sonst irgendwelche Leute erzählen, Sachen erzählen, die sie vielleicht nicht erzählen sollten. Klar, man muss sich immer überlegen, was ist das Motiv dahinter. Das ist auch unsere Aufgabe, das herauszufinden. Aber es ist immer in einem Graubereich, also gerade wenn es um Amtsgeheimnisverletzung geht.
Ich meine, ich will es ganz klar sagen, wir arbeiten zum Teil mit Dokumenten, die wir nicht sollten haben. Die irgendwie zu uns gekommen sind, sei es, dass wir uns...
Es sind Drucker gelassen worden.
Es ist... Und no shit, true story. Wir kennen auch Journalisten, die sich dann mit Informanten auf einem Parkplatz treffen, im Auto, und das
ist wie
ausdruckt, übergeben. Also wir haben tatsächlich oft Informationen, die wir nicht dürfen haben. Das fängt schon nur zum Beispiel an, wenn uns jemand ein Protokoll aus einer Kommission zustellt, wie die unterstehen im Kommissionsgeheimnis. Wenn man das macht, begeht man eine Amtsgeheimnisverletzung. Wir bekommen die Dokumente und verwenden die logischerweise verarbeiten. Aber dass das nicht immer ganz ohne ist, zeigt ein Fall, den du sehr gut kennst und ich gefunden habe, der gehört einfach in die Folge. Maria.
Ja, Gami, so wie du vorher rausgestrichen hast, habe ich ja in meiner universitären Ausbildung Medienrecht besucht. Und dort ist ein Fall immer wieder genannt worden. Und das ist der Fall Dammann. Und dabei handelt es sich um einen Blickjournalist, der Ende 90er Jahre für Anstiftung zur Amtsgeheimnisverletzung ist verurteilt wurde. Und zwar 1997 hat der Journalist Viktor Dammann aufgrund von einem Postraub sich nach den Angaben über die Vorstrafe von einem inhaftierten Täter erkundigt. Nachdem der zuständige Bezirksanwalt die Angabe verweigert hat, so wie sich das gehört, Amtsgeheimnis, hat er bei der Verwaltungsassistentin von der Staatsanwaltschaft Zürich nachher gefragt. Die hat ihm die Informationen nachher noch dazumals mit Fax übermittelt. Und er ist dann wirklich zu 500 Franken Buß verurteilt worden. Aber, also, was nehmen wir mit aus diesem Fall? Erstens, es ist Sache vom Staat, ihre Angestellten so auszubilden, dass sie ihren Job richtig machen und eben keine geheime Dokumente rausgeben. Mhm. Zweitens sieht man, wie lang das so ein Verfahren kann gehen. Also wir reden hier von fast über 10 Jahren, bis nachher der Freispruch erfolgt ist, weil er hat es noch weitergezogen vom wirklich Bundesgericht bis ans EGMR. Und erst das EGMR hat ihn dann freigesprochen. Also es sind 10 Jahre vergangen und wer interessiert sich nach 10 Jahren noch für so einen Freispruch?
Und vor allem, wenn wir jetzt vielleicht auch wieder zurückkommen auf den Fall, den die NZZ am Sonntag aufgedeckt hat, oder, dass man wirklich kein Protokoll geführt hat. Wie hat man argumentiert? Oder? Man hat ja gesagt, der Bundesrat Jans sei dabei gewesen und darum sei es nicht nötig, dass man das noch schriftlich verfasst. Aber wenn man das in Relation setzt, um was es geht, und zwar die Informationsfreiheit und Transparenz, ist das unglaublich fragwürdig, dass man sogar erst auf die Idee kommt, irgendwie zu sagen, wir haben es ja besprochen mündlich, wir brauchen es nicht. Weißt, gebt euch wenigstens Mühe und tun irgendeinen Grund vorschieben im Stil von, es geht um persönliche Informationen, die wollen wir geheim behalten, auch wenn ich das schwierig finde, aber es ist aber ein juristischer Grund, sondern wir haben es ja mündlich besprochen.
Es zeigt einfach, dass eben die Praxis also Einhalt geboten hat in der Verwaltung.
Mhm.
Und das finde ich das Gefährliche, dass es ja wie einfach, dass es systematisch wird. Und gerade in diesem Fall, es ist mit voller Absicht nicht protokolliert worden, weil der Bundesrat schreibt explizit vor, dass es schriftlich muss festgehalten werden muss, dann ist mir im Fall egal, ob der Jans dabei ist oder nicht. Dann haltest du dich an die Vorschriften. Und es ist das, was mir Sorgen macht, ist auch, wenn ich den Herrn Zumstein gehört habe, dass wir als Journalisten eigentlich nicht viel machen können. Also wir sind der Verwaltung in dem Sinn ausgeliefert und wir sind darauf angewiesen, dass sie sich an die Vorschriften halten, dass sie sich an die Weisungen vom Gesamtbundesrat halten. Also die Rechtschaffenheit, dass die Verwaltung, und ich weiss, es ist mühsam, ich kann mir vorstellen, dass das ein unglaublich bürokratischer Aufwand ist.
Scheisse, ganze 130 im Jahr, bis einfach ruhig und mach deine Arbeit, wie du machst im Dienst von der Öffentlichkeit. Aber was man kann sagen, wie geht es weiter? Die ganze Geschichte, die ist noch nicht fertig. Und zwar hat der FDP-Nationalrat Oliver Feller bereits angekündigt, dass er einen Vorstoss dazu einreichen möchte. Und er sagt, es besteht Handlungsbedarf, weil mit so einem Vorgehen wird eben auch die Oberaufsicht vom Parlament geschwächt. Und man müsse der Verwaltung wohl per Gesetz klare Regeln vorgeben, wenn man sich halt nicht an die eigenen Weisungen hält.
Aber ich finde, das Problem liegt auch, dass in der Verwaltung niemand die Verantwortung übernimmt. Also grundsätzlich ist es eigentlich immer der Bundesrat.
Mhm.
Aber gerade in dieser Situation scheint es mir eher ein internes Problem zu sein. Weil die Leute nicht mehr wissen oder nicht, sich vielleicht auch nicht bewusst sind, wie wichtig es ist, dass man das schriftlich festgehalten hat, für sich selber auch. Mhm. Dass sie ihre eigenen Entscheidungen nachvollziehen können.
Vielleicht, wenn man das Ganze zusammenfassen könnte. Wir haben das Öffentlichkeitsprinzip. Und es ist unglaublich wichtig, dass wir darüber Bescheid wissen, was macht die Verwaltung, wieso ist so entschieden worden. Wenn aber jetzt eine Verwaltung entscheidet, wir tun absichtlich, mit vollem Bewusstsein, die Sachen nicht dokumentieren, dann geht das gegen all unsere Grundwerte, die wir haben, was Informationsfreiheit, was freien Journalismus anbelangt. Das ist ein direkter Angriff, wo man sich aus der Verwaltung überlegt, um genau diese Grundrechte zu schwächen. Das Ganze ist, eben, ich kann es nur noch mal sagen, es ist ein Skandal. Man kann es nicht anders sagen. Und ich hoffe, es ist euch bewusst, wenn ihr zuhört. Im Endeffekt, die Verwaltung ist das mächtigste Organ in der Schweiz.
Es ist nicht der Bundesrat, es ist nicht das Parlament. Es sind leider auch nicht mehr.
Es sind leider auch nicht mehr, es ist die Verwaltung. Und in dem Moment, wo sie sich der Verantwortung entziehen, wo sie nicht zur Rechenschaft gezogen werden können, haben wir ein Problem. Mit der Verwaltung kann man nicht abwählen. Man kann ihnen nicht sagen, wir sind unzufrieden mit dem Job. Entscheiden, wer in der Verwaltung arbeitet, das macht eben der Bundesrat. Und wir können nicht mal nachvollziehen, wieso der Entscheid gefällt worden ist. Und gerade das ist etwas, was so entscheidend ist für uns als Öffentlichkeit. Und darum ist es so entscheidend heute, dass wir über den Fall reden. Und bitte scheut euch, ihr, die dazu hört, nicht davor, ein Gesuch einzureichen und die Sachen rauszuverlangen, die euch interessieren, weil das ist euer Recht in einer Demokratie.
Ich würde sagen, das sind wunderbare Schlussworte. Also ich muss sagen, es war schon fast ein Plädoyer für die Medien und die Meinungsfreiheit. Gami, merci dir für das spannende Gespräch. Und danke euch da draussen, dass ihr uns so regelmässig zulässt und uns Inputs und Fragen schickt. Wir freuen uns jedes Mal und wir freuen uns, wenn ihr am 9. November am 11.
Am 11. Uhr morgen sind wir dran.
In Zürich vorbeikommt und uns bei der Aufnahme unterstützen und zulassen. Das war es mit Nebelspalterinnen. Wir hören uns nächsten Dienstag wieder am 6. Uhr am Morgen.
Bis zum nächsten Mal bei Nebelspalterinnen, der Podcast mit der Maria Rahel Gano und der Gamilote.
Nebelspalterinnen wird präsentiert von Andrea Fair, die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafair.ch.